SWR 2 aktuell.
Mit Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Darum geht es hier bei uns bis 18.30 Uhr. Entwarnung nach dem Raketeneinschlag in Polen. Die NATO löst keinen Bündnisfall aus. Trump will bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl wieder antreten. Was sagt das über ihn und die Gesellschaft aus? Und die Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden. Das kommentieren unsere ARD-Kollegen aus der Hauptstadt. Es war eine Tragödie für die direkt Betroffenen und eine Zerreißprobe für die internationale Gemeinschaft, was sich da gestern in Polen abgespielt hat. Eine Rakete russischer Machart, die in einem NATO-Land einschlägt und zwei Menschen tötet. Wir haben wohl alle genug über den Bündnisfall gehört und noch zu gut die Kuba-Krise im Hinterkopf, als dass wir nicht wüssten, das war knapp und es hätte auch anders ausgehen können. Im Lichte des heutigen Tages kristallisiert sich aber immer mehr heraus, dass es wohl kein gezielter russischer Angriff war, sondern eine ukrainische Luftabwehrrakete. Und allenthalben ist man dankbar und erleichtert, dass die westliche Staatengemeinschaft besonnen reagiert hat. Zu diesen besonnenen Entscheidern gehört heute auch der NATO-Rat, der sich auf einer Dringlichkeitssitzung in Brüssel mit dem Vorfall beschäftigte. Und so klang dazu NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Nachmittag.
Investigation into this incident is ongoing. And we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO.
Also, auch die Untersuchungen dauerten noch an, aber es deutet nichts darauf hin, dass Russland plane, die NATO anzugreifen, so Stoltenberg. Auch unser Korrespondent Stefan Überbach hat die NATO-Sitzung heute für uns verfolgt. Herr Überbach, hat man Stoltenberg und Co. heute die Erleichterung angesehen, dass es kein russischer Angriff gewesen ist?
Ja, ich denke, das hat man. Da war tatsächlich sowas wie ein leichtes Durchatmen zu spüren im NATO-Hauptquartier hier in Brüssel. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn wenn man es mal zu Ende durchdenkt, ein gezielter Angriff auf einen Mitgliedstaat wie Polen, das hätte ja womöglich den Bündnisfall bedeutet, mit wirklich unvorhersehbaren Konsequenzen. Und die ersten Meldungen, die gestern Abend reinkamen, die hatten ja doch wirklich ernste Befürchtungen geweckt. Inzwischen aber geht die NATO dann doch relativ gesichert davon aus, dass der Raketeneinschlag von gestern Abend in diesem polnischen Dorf in der Nähe der Grenze zur Ukraine keine vorsätzliche Attacke gewesen ist, sondern eher eine Art Unfall war. Und so sieht das ja auch die polnische Regierung. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen Entwarnung.
Die Verantwortung für diesen Raketeneinschlag sieht die NATO ultimativ am Ende doch klar bei Russland. Knirscht es bei solchen Zwischenfällen trotzdem zwischen der Ukraine und den verbündeten Nachbarn?
Also NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ganz deutlich gesagt, letztendlich ist Russland schuld. Wir geben Moskau die Verantwortung. Ohne den Angriffskrieg hätte es diesen tödlichen Zwischenfall in Polen schließlich überhaupt nicht gegeben. Aber in der Tat, die ukrainische Führung, die geht einen deutlichen Schritt weiter. Präsident Zelensky hat von einer Botschaft aus Moskau an den G20-Gipfel gesprochen und von einem Angriff auf die kollektive Sicherheit. Das ist schon eine ganz andere Tonlage, die da zu hören ist. Aber ob das die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine insgesamt belastet oder sogar beeinträchtigt, das glaube ich dann doch eher nicht. Jens Stoltenberg hat im Gegenteil die Solidarität der NATO mit Kiew unterstrichen und er hat auch weitere Unterstützung angekündigt. Und diese Unterstützung wird ja von der Ukraine auch dringend gebraucht.
Kommen wir nochmal ein bisschen detailliert auf diese Unterstützung zu sprechen. Die Ukraine hat nach diesem Zwischenfall jetzt nochmal gefordert, die Flugverbotszone einzurichten. Hat das bei der NATO jetzt mehr Chancen?
Nein, das halte ich nach wie vor für ausgeschlossen, denn das würde ja bedeuten, dass die NATO im Notfall russische Flugzeuge abschießen müsste, die sich nicht an diese Flugverbotszone halten. Und damit wäre dann die westliche Verteidigungsallianz tatsächlich zur Kriegspartei geworden. Und das will die NATO ja unbedingt verhindern. Also ihren eigenen Schutzschirm auf den Luftraum über der Ukraine auszudehnen, das kommt für die NATO-Stand heute nicht in Frage.
Und dass die Ukraine gemeinsam mit NATO und Polen diesen Raketeneinschlag von gestern untersuchen will, ist das realistischer?
Das schon eher, denke ich. Allerdings muss das natürlich vor allem mit der Regierung in Warschau abgestimmt und abgesprochen werden. Und da habe ich bisher noch nicht gesehen, ob es die entsprechende Anfrage aus Kiew in Richtung Polen schon gegeben hat. Also ob es dazu kommt, ist noch offen. Ich denke, wenn es diese Anfrage gibt, dann werden die polnischen Behörden als auch die NATO sich dem nicht widersetzen.
Polen bekommt jetzt von Deutschland Unterstützung bei der Luftraumüberwachung angeboten. Sind damit solche Vorfälle in Zukunft ausgeschlossen?
Also solche Vorfälle kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit verhindern. Das sagen jedenfalls Militärexperten, die wir in den letzten Stunden gehört haben. Die NATO will aber insgesamt ihre Flugabwehr in den östlichen Bündnisgebieten verstärken. Mit Radar, mit AVAX, mit Luftraumüberwachung, aber dann auch mit Flugabwehrsystemen. Allerdings, wenn wir mal die Landkarte uns vornehmen, da sehen wir schon, wie schwierig das wird. Das sind tausende Kilometer von demnächst Finnland im Norden bis runter nach Rumänien. Und da wird dann nach Lage der Dinge sehr viel noch investiert werden müssen in Patriot-Systeme, in das System IRIS-T. Es gibt ja auch die Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz, eine neue europaweite gemeinsame Flugabwehr auf die Beine zu stellen und entsprechend dann Waffensysteme zum Beispiel in Israel einzukaufen. Daran wollen sich Stand jetzt 15 Länder beteiligen. Polen ist nicht dabei, vielleicht noch nicht. Womöglich ist ja der aktuelle Fall für die Regierung in Warschau ein Anlass, nochmal neu über den Vorschlag von Olaf Scholz nachzudenken.
Das war unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach zur NATO-Reaktion auf den Raketeneinschlag in Polen. Die internationale Eskalation mag abgewendet worden sein, aber für die Polinnen und Polen ist der Ukraine-Krieg mit der Rakete gestern noch näher gekommen. Näher, als er dem Nachbarland ohnehin schon ist. Korrespondent Martin Adam berichtet von Verunsicherung, aber auch Erleichterung am Tag nach der Explosion.
Die Anspannung ist groß in Polen. Sie ist spürbar auf den Straßen der Hauptstadt. Sie ist nicht zu übersehen in Przewodów im Osten des Landes. Dem Dorf kurz vor der polnisch-ukrainischen Grenze, in dem gestern eine Rakete eingeschlagen ist. Zwei Menschen sind gestorben. Ein tiefer Detonationskrater zeugt von der Gewalt der Explosion. In der Gemeinde wurden 4 Tage Trauerzeit ausgerufen. Die kleine Grundschule ist seit Mittwoch geschlossen, sagt die Schuldirektorin.
Wir planen für heute ein Treffen, um die Kinder zu unterstützen. Es wird psychologische Hilfe organisiert. Das können alle Schüler, aber auch alle anderen Einwohner in Anspruch nehmen.
Die Angst, der Krieg könne über die Grenze schwappen, auch auf polnisches Territorium, auf NATO-Gebiet und damit den Konflikt eskalieren, diese Angst war auch schon vor dem Raketeneinschlag da. Aber am Dienstagnachmittag wurde sie konkret. Demonstrativ besonnen fiel daher die Reaktion der polnischen Regierung aus. Kein politischer Streit mit der Opposition, keine schnellen Schuldzuweisungen, selbst als die Verbündeten in den USA schon klar von einer ukrainischen Rakete ausgingen. Als Polens Präsident Andrzej Duda am Mittwochnachmittag dann bestätigt, dass es sich nicht um einen russischen Angriff handelt, ist auch eine gewisse Erleichterung zu spüren. Nichts, absolut nichts weist darauf hin, dass es ein beabsichtigter Angriff auf Polen war. Höchstwahrscheinlich war es eine Rakete aus russischer Produktion, eine S-300, produziert in den 70er Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Rakete der Abwehr diente, dass sie also durch die Verteidigungskräfte der Ukraine genutzt wurde. Vermutlich sei die Rakete nicht mal, wie bei der Konstruktion vorgesehen, mit voller Wucht explodiert, so der Präsident. Ein tragisches Unglück also, aber eines, das vor Augen führt, wie nah und real die Gefahr ist. Und so groß die Kritik an der polnischen Regierung bei vielen anderen Themen ist, hier herrscht Einigkeit. Polen rüstet auf, um sich verteidigen zu können. Polen rückt näher an die NATO und wird absehbar bei der Luftraumüberwachung noch stärker mit den Verbündeten zusammenarbeiten. Polen lag richtig mit seiner frühen Warnung vor russischen Aggressionen. Daran ändert auch die ukrainische Rakete nichts, heißt es aus der Regierung ebenso wie aus der Opposition, hier von PO-Chef Donald Tusk.
Żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać ani przez chwilę.
Wir dürfen auf keinen Fall, auch nicht für einen Moment, vergessen, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Ursache dieses tragischen Krieges ist und des begründeten Gefühls der Bedrohung, das in polnischen Haushalten am ersten Tag des Krieges aufkam, ebenso wie gestern. Und auch wenn erstmal eine gewisse Erleichterung spürbar ist, der Krieg bleibt und mit ihm die Angst.
Polen-Korrespondent Martin Adam war das mit einem Stimmungsbild aus dem Land. Eingebettet war das Drama an der polnischen Grenze gestern in einen noch viel größeren Raketenhagel. Noch während sich die westlichen Staatschefs auf die Schulter klopften für die verhältnismäßig deutliche Abschlusserklärung des G20-Gipfels auf Bali, da feuerte Russland so viele Raketen wie noch nie an einem Tag auf die Ukraine ab. Der massive Angriff wirkte wie eine direkte Antwort auf die Rede Selenskis bei den G20, auf die Kritik an Russlands Kurs, auf die konzertierten Aktionen des Westens. Christina Nagel berichtet von den zwei Seiten des G20-Gipfels.
Akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus.
Nicht einmal mehr der russische Außenminister ist auf Bali, als der indonesische Präsident Joko Widodo die Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verkündet. Geblieben ist eine Rumpfdelegation um Finanzminister Siluanov. Nichts, was den staatlichen russischen Fernsehnachrichten noch live schalten oder ausführlichere Berichte wert wäre. Aus russischer Sicht ist alles Wesentliche gesagt. Auch mit Blick auf jenen Punkt im Abschlussdokument, in dem mit Verweis auf eine Resolution der UN-Vollversammlung Russlands Aggression in der Ukraine scharf kritisiert wird. Es sei, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, festgehalten worden, dass es bei der Bewertung unterschiedliche Haltungen gebe, auch unter den G20-Staaten. Unsere Experten, Vertreter des Außenministeriums und Unterhändler haben sich sehr engagiert, damit am Ende ein ausgewogener Text herauskam. Dass sich Länder wie China, Indien oder auch Südafrika von Russland distanziert hätten, die russische Delegation weitgehend isoliert gewesen sei, das kann und will die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa im Interview mit Radio Sputnik nicht bestätigen. Natürlich haben einige Kräfte mit allen Mitteln versucht, uns durch kleine Sticheleien das Leben schwer zu machen, aber das ist nicht gelungen. Der Kreml bleibt bei seinen Positionen. Aufforderungen wie die des französischen Präsidenten Macron, Putin solle an den Verhandlungstisch zurückkommen, pariert Kreml-Sprecher Peskow lakonisch mit dem Satz, dass er keinen Verhandlungstisch sehe. Die Ukraine wolle und werde nicht verhandeln, so Peskow, das habe Präsident Selenskyj wiederholt klargemacht. Deshalb werden wir die Ziele der Russischen Föderation mithilfe der militärischen Spezialoperation erreichen. Was folgte, waren gezielte Raketenangriffe in der gesamten Ukraine. Es wirkte, als wolle man noch einmal unterstreichen, wie wenig man sich von kritischen Textpassagen und konzertierten Aktionen des Westens bei G20 oder bei den Vereinten Nationen beeindrucken lässt. Der Einschlag von Raketenteilen in einem polnischen Dorf und damit auf NATO-Gebiet hat die Ergebnisse des Gipfels noch weiter in den Hintergrund gedrängt. Umsonst ist das Ringen um klare Worte aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz aber dennoch nicht gewesen.
Es ist wichtig, dass jetzt alle gemeinsam das tun, was jetzt erforderlich ist, nämlich sorgfältig aufzuklären und dafür zu sorgen, dass klar gemacht wird, dass diese unveränderten Aggressionen gegen die Ukraine, diese furchtbare, brutale Kriegsführung beendet werden muss.
Wie das gelingen könnte, das bleibt allerdings auch nach dem G20-Gipfeltreffen auf Bali weiter offen.
Soweit unsere Korrespondentin Christina Nagel. He's back. Donald Trump hat gestern seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahlen in 2 Jahren angekündigt. Wobei, wirklich weg war er ja nie, außer vielleicht von Twitter. Aber in der Republikanischen Partei und bei seinen Anhängern ist er auch in den vergangenen 2 Jahren so allgegenwärtig wie die Bibel im Nachttischschrank gewesen. Das passt dann auch zur fanatischen Verehrung, mit der seine Fans ihm noch immer an den Lippen hängen. Wie also seine Ankündigung einzuschätzen ist, möchte ich im SWR2-Tagesgespräch mit Constanze Stelzenmüller besprechen. Sie ist Publizistin und Expertin für US-Politik und transatlantische Beziehungen bei der Denkfabrik Brookings Institution in Washington, D.C. Frau Stelzenmüller, diese Ankündigung von Trump, ist das Hybris oder hat er immer noch so viel Rückhalt, dass diese Kandidatur mehr ist als nur ein PR-Stunt?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden im Zweifelsfall. Es ist sicher so, dass sein Selbstbewusstsein es ihm gar nicht erlauben würde, etwas anderes zu tun, als nochmal anzutreten. Und die rabiate Zustimmung seiner Basis würde ihn darin bestätigen, bestätigt ihn ja auch. Aber er macht das sicherlich auch aus 2 anderen Gründen. Und das ist einmal, dass er damit eine öffentliche Aufmerksamkeit generiert, die wiederum ihm hilft beim Einsammeln von Geld für seine Kriegskasse und für seine stets hochverschuldeten Unternehmungen. Und es macht es auch schwieriger für die amerikanische Justiz, bei der ja noch mehrere Verfahren gegen ihn und seine Organisation wegen Korruption und anderen Dingen laufen, gegen ihn vorzugehen, wenn er ein öffentlicher Kandidat ist, weil das dann ein Eingriff wäre in einen laufenden Vorwahlkampf. Ich würde aber auch darauf hinweisen, dass sich doch eine Menge Leute jetzt von ihm abgesetzt haben, nicht zuletzt seine eigene Tochter. Und einige sehr wichtige, wohlhabende Unternehmer.
Ist das eine Entwicklung, mit der er nicht gerechnet hat?
Ich stecke im Kopf von Donald Trump nicht drin. Insofern weiß ich nicht, womit der Mann nicht gerechnet hat. Aber der andere wichtige Punkt ist natürlich auch, dass der überragende Sieg von Ron DeSantis bei der Wiederwahl als Gouverneur in Florida mit 20 Prozentpunkten gegenüber seinem Herausforderer, das hat Trump so aufgeregt, dass er ihn noch am Wahltag verwarnt hat und gewarnt hat davor, gegen ihn anzutreten. Und das war natürlich, ehrlich gesagt, eigentlich eine Bestätigung, dass DeSantis für ihn der gefährlichste Gegenkandidat um die Nominierung ist.
Vor diesem Hintergrund dieses Aufmerksamkeitsdefizits bei Trump, sollte man solche Ankündigungen von ihm denn überhaupt so hochhängen, auch hier bei uns in den Medien durchaus? Oder ist es am Ende besser, nicht über jedes Stöckchen von Trump zu springen?
Das ist, glaube ich, generell ein sehr weiser Rat. Ich als frühere Journalistin muss ich sagen, wenn Trump nochmal antritt, muss man das natürlich vermelden. Aber ich persönlich habe große Skepsis, dass er am Ende tatsächlich nochmal antritt, und noch größere Skepsis, dass er gewählt werden würde 2024. Da gibt es inzwischen andere Kandidaten und es gibt zu viele Abseitsbewegungen und zu viele auch Zerwürfnisse und Dramen innerhalb seiner eigenen Partei.
Sie haben es jetzt gerade selbst gesagt, ob die Kandidatur am Ende überhaupt zu einer echten Kandidatur wird, das steht in den Sternen bei Trump. Aber auch auf der anderen Seite ist ja noch alles offen. Sehen Sie bei den Demokraten jemanden, der kandidieren könnte?
Noch nicht. Es ist in der Tat so, dass der Präsident gesagt hat, er will nochmal antreten. Der Präsident wird demnächst 80. Und obwohl er für 80 rüstig und fit ist, sieht man ihm sein Alter natürlich auch an. Und ich muss sagen, ich finde eine Kandidatur in 2 Jahren für Biden ebenso wenig plausibel wie bei Trump. Aber das traut sich in der Demokratischen Partei noch keiner zu sagen. Ich glaube, die warten jetzt auch erstmal ab, wie sich die Konflikte innerhalb der Republikanischen Partei ausschütteln, sozusagen kartografieren lassen, und werden dann überlegen, wie sie ihre eigene Entwicklung bei der Kandidatenfrage bis 2024 choreografieren. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der Kandidat des Nominierungskonventes dann tatsächlich Joe Biden heißt. Hm.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die USA insgesamt auf dem Weg zurück in diese politisch moderate Mitte sind? Wenn man jetzt sich anschaut, dass Trump sowohl die Präsidentschaftswahl verloren hat, als auch bei den Zwischenwahlen nicht große Erfolge einfahren konnte mit seinen Kandidaten.
Ich glaube, das nicht, aber was deutlich geworden ist, ist, dass doch viele Wähler und eben auch und gerade die Wähler der Republikaner das Thema Abtreibung und das Abtreibungsurteil des obersten Verfassungsgerichts, des Supreme Court, sehr ernst genommen haben und dass ihnen das mindestens genauso wichtig war wie der Zorn über Inflation und hohe Gaspreise. Das haben die Republikaner offensichtlich unterschätzt. Und was ihnen auch missfallen hat, waren die Extremisten, die teilweise wirklich mit faschistoiden Ideen und Vorstellungen antraten. Und auch der generelle der Extremismus der Sprache. Es ist auffällig, dass auf der Staatenebene kein Secretary of State, das ist verwirrenderweise der Titel für die Innenminister auf Staatenebene, gewählt wurde, der antrat mit dem Versprechen, erstens weiterhin zu behaupten, die Wahl von 2020 sei illegitim und man werde dann 2024 alles tun, damit der Richtige gewinnt. Damit sind ja einige Kandidaten angetreten und das hat offensichtlich nicht wirklich verfangen.
Das war die USA-Expertin Constanze Stelzenmüller im SWR2-Tagesgespräch und das Interview haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Falsche Wahlzettel, zu wenig Wahlurnen, lange Schlangen vor den Wahllokalen und das auch noch nach 18 Uhr. Das sind Bilder, die ist man von Wahlen in Deutschland eigentlich nicht gewöhnt. Und doch waren sie am 26. September 2021 an vielen Orten in Berlin zu sehen. Dass die Bundestagswahl deshalb wohl in einigen Berliner Wahlbezirken wiederholt werden muss, das war schon bekannt. Heute hat der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden, die Wahl zum Abgeordnetenhaus der Hauptstadt muss komplett wiederholt werden. RBB-Reporter Thorsten Gabriel fällt dazu in seinem Kommentar vor allem ein Adjektiv ein.
Krasses Urteil. Viele haben das heute im Gerichtssaal und auch außerhalb gedacht. Eine hat es ausgesprochen, unmittelbar danach, Linken Landeschefin Katina Schubert. Ein krasses Urteil, das ist es in der Tat. Denn da sind auf der einen Seite Kandidatinnen und Kandidaten, die nach all den Pannen und Peinlichkeiten der vergangenen Wahl nun eine zweite Chance bekommen. Und da sind auf der anderen Seite Abgeordnete, die seit mehr als einem Jahr Politik machen und bis vor wenigen Monaten davon ausgingen, dass sie das auch die nächsten 4 Jahre noch tun werden. Und alle müssen sie nun bangen. Genau deshalb ist dieses Urteil so krass, weil es sich gerecht und ungerecht zugleich anfühlt. Es waren einfach zu viele Wahlfehler, um zu sagen, das können wir jetzt mal so stehen lassen. Aber ist es demokratischer, nun die Uhr quasi zurückzudrehen und zu sagen, alles auf Anfang? Das Korrekturinteresse überwiegt das Bestandsinteresse. So hat es Gerichtspräsidentin Lüdgera Selting juristisch formvollendet formuliert und damit auch den Zwiespalt beschrieben. Und so ist dieses Urteil gleichzeitig auch eine Moralpredigt, die sich nicht nur die Verantwortlichen in Berlin, sondern alle Demokratinnen und Demokraten hinter die Ohren schreiben sollten. Mit Wahlen darf nicht geschludert werden. Sie sind die Hochfeste der Demokratie und nicht turnusmäßige Pflichtveranstaltungen, die halt irgendwie dazugehören. Nichts zeigt dies besser als die Berliner Pannenwahl und das nun gefällte Urteil. Wenn bei Wahlen Fehler passieren, lassen sie sich vielleicht juristisch beseitigen. Aber der angerichtete Schaden lässt sich trotzdem nicht heilen.
Ein Kommentar zur Berliner Wahlwiederholung von Thorsten Gabriel. Als im Oktober eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern brannte, da lag für viele eine Frage nahe. War es eine fremdenfeindliche Tat? Zu präsent waren die Bilder vom Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, dem brennenden Sonnenblumenhaus mit seinen vietnamesischen Bewohnerinnen und Bewohnern noch. Jetzt, 4 Wochen nach dem jüngsten Brand bei Wismar, hat die Polizei einen Feuerwehrmann als Tatverdächtigen festgenommen. Und das heißt, bislang lägen keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat vor. Anna-Lu Beckmann berichtet.
Der 32-Jährige sitzt wegen des dringenden Tatverdachts in 4 Fällen der Brandstiftung jetzt in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft in Schwerin. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann für eine mehrteilige Brandserie in der Region verantwortlich ist. Die Untersuchungen dazu dauern noch an, so Oberstaatsanwältin Claudia Lange.
Der dringende Tatverdacht stützt sich unter anderem auf Zeugenaussagen, die den Beschuldigten an einzelnen Tatorten gesehen haben, sowie auf dem Ergebnis der Spurenauswertungen. Daraus kann man schlussfolgern, dass der Beschuldigte bezüglich der Taten, die Gegenstand des Haftbefehls sind, ich sprach von 4 Taten, zu den Tatzeiten, zu den Brandausbruchszeiten an den Tatorten aufgehalten hat.
Der Beschuldigte streitet die Taten ab. Der Mann soll schon seit seiner Jugend Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gewesen sein und auch bei der Berufsfeuerwehr in der Region gearbeitet haben. Kurz nach dem Brand hatten einige Beobachter und Politiker einen politischen Hintergrund der Brandstiftung vermutet. Denn nur wenige Tage vor dem Brand wurden auf dem Eingangsschild der Unterkunft Hakenkreuzschmierereien festgestellt. Wenn auch die Staatsanwaltschaft betonte, dass die Motive für die Tat noch unklar seien, machten die Ermittler deutlich, einen politischen Hintergrund sehen sie nicht gegeben. Aufatmen wie hier bei Landrat Tino Schumann.
Insofern bin ich froh, dass auch die Region jetzt offiziell entlastet ist von dem Vorwurf des Rechtsextremismus, aber zugleich schockiert, dass in den eigenen Reihen, und ich bin ja auch Feuerwehrmann, ein eigener Reihenkamerad das mutmaßlich gemacht haben soll.
Erleichtert zeigte sich auch Landesinnenminister Christian Pegel in einer Pressemitteilung.
Ich hoffe, damit ist den vielfältigen Spekulationen, wie es zu dem Feuer in der Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge in dem kleinen Ort im Landkreis Nordwestmecklenburg kam, ein Ende gesetzt.
Unterdessen beginnt nun eine politische Debatte über die Frage, ob Amtsträger im Fall von Großströmkendorf zu früh von einem Anschlag sprachen und voreilig urteilten. Vor diesem Hintergrund fordern Politiker unter anderem von CDU und AfD nun Entschuldigungen.
NDR-Reporterin Anna-Lu Beckmann berichtete. Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hat eine weitere Wendung bekommen. Der Kölner Kardinal Wölki gerät unter noch größeren Druck nach einer Zeugenaussage vor Gericht. In dem Fall geht es um eine Klage Wölkis gegen den Axel Springer Verlag. Der Verlag hatte über einen umstrittenen Düsseldorfer Pfarrer berichtet, den Wölki befördert hatte. Jochen Hilgers berichtet aus Köln.
Die 72-jährige Zeugin, langjährige Sekretärin des inzwischen verstorbenen Kardinal Meißner, rang immer wieder mit den Tränen. Wölki, damals Weihbischof, habe sie zu einem Telefonat gebeten, um Einzelheiten über den Düsseldorfer Priester zu erfahren. Das habe sie in dem 20-minütigen Telefonat gemacht und unter anderem geschildert, er würde weiter mit Ministranten in die Sauna gehen und habe in Rom mit diesen Unterwäsche gekauft. Wölki sagt bis heute, dass er über den Priester damals allenfalls gerüchteweise informiert gewesen sei. Der Atem der Zuschauer stockte, als die Zeugin schilderte, der Anwalt des Erzbistums habe sie vor der Verhandlung 2-mal angerufen. Er habe ihr gesagt, sie könne sich auch an eine ihr bekannte Psychiaterin wenden, wenn sie sich nicht zur Aussage in der Lage fühle. Der 82-jährige Anwalt der Zeugin sagte dem WDR im Anschluss, das habe er in seiner Laufbahn noch nicht ein einziges Mal erlebt.
Jochen Hilgers vom WDR berichtete aus Köln.